Dr. Med. Alexander Kugelstadt. Dann ist das wohl psychosomatisch. Wenn Körper und Seele SOS senden und die Ärzte einfach nichts finden. Gelesen von Michelle Winter und Arvid Schalle.
Viele Menschen leiden unter Schmerzen oder Krankheiten, für die Ärzte keine Ursache entdecken können. Da spürt eine Anwältin immer wieder neue Beschwerden und hat panische Angst vor Krebs. Ein Maurer wird sein Herzklopfen nicht mehr los, eine Jugendliche bekommt kein Essen mehr herunter. Was können wir tun, wenn Körper und Seele rebellieren, aber die Schulmedizin mit ihrem Latein am Ende ist? In den Links zu »Dann ist das wohl psychosomatisch« von 2020 werfen wir einen kaleidoskopischen Blick auf verschiedene Aspekte der Psychosomatik. Du bekommst eine kleine Einführung in die Körper-Seele-Medizin, lernst typische Krankheitsbilder kennen und erfährst, was du für deine psychosomatische Gesundheit tun kannst. Denn es gibt einen Weg aus vermeintlichen Psychosomatik-Sackgassen. Wir müssen uns wieder selbst entdecken. Körper und Seele.
Blink Nummer 1. Die Körper-Seele-Einheit.
Psyche und Körper wirken bei allen Krankheiten zusammen. Bei einigen mehr, bei anderen weniger. Bestimmt kennst du das aus eigener Erfahrung. Bei einer Wurzelbehandlung oder einem grippalen Infekt wirst du kaum euphorisch oder gut gelaunt sein. Und vielleicht kennst du auch das. Durchfall vor einer Prüfung. Weil du im wahrsten Sinne des Wortes Schiss hast. Ein beklemmendes Gefühl in der Herzgegend, obwohl organisch alles in Ordnung ist. Vor Aufregung schwitzende Hände oder ein Hautekzem, das sich natürlich prompt vor einem wichtigen Termin verschlimmert. Wir alle haben ab und zu psychosomatische Beschwerden. Augenscheinlich gibt es eine Dimension im Menschen, die sich nicht mit Laborwerten und medizinischer Diagnostik erfassen lässt. Körper und Psyche bilden stets eine Einheit und lassen sich nicht ohne weiteres trennen. Der Begriff Psychosomatik macht das deutlich. Er setzt sich aus den griechischen Wörtern für Seele und Körper, also Psyche und Soma, zusammen. In unserer Vorstellung, wie auch in unserem Gesundheitssystem, sind Psyche und Körper jedoch oft Gegensätze. Geprägt wurde diese Denkweise vom Philosophen René Descartes, der 1641 seine berühmte Erkenntnis »Ich denke, also bin ich« formulierte. Alles, was außerhalb des eigenen Bewusstseins liegt, also auch der Körper, gehörte für Descartes gar nicht wirklich zum Ich dazu. Damit wurden Körper und Denken zu zwei substanziell verschiedenen Dingen erklärt. Auch die westliche Medizin klammerte lange alles Seelische aus. Bei der Suche nach Krankheitsursachen beschränkte sie sich auf das, was naturwissenschaftlich erklärt werden konnte. Doch zum Glück sind wir mittlerweile weiter, oder? Stimmt. Aber die Trennung von Seele und Körper sitzt tief in unseren Köpfen. Das zeigt sich bereits in der Alltagssprache. So sagen wir etwa, ich bin nervös, aber ich habe Herzrasen. Geistige Dinge tun wir also aktiv, während körperliche Dinge uns irgendwie zustoßen. Ganz nach dem Motto, mein Körper und ich. Wir verstehen unser Bewusstsein als das, was uns ausmacht. Den Körper haben wir einfach dazu. Ein Ding, das hoffentlich nicht zu viele Macken hat.
Tatsache ist, Körper und Seele sind eigentlich eins und stehen in ständiger Wechselwirkung zueinander.
Es gibt also keine rein körperlichen oder rein psychischen Krankheiten. Gemäß diesem ganzheitlichen Denken sollte auch in der Diagnostik immer gleichzeitig nach körperlichen und seelischen Ursachen für eine Erkrankung gesucht werden. Um unseren Leiden auf die Spur zu kommen, sollten wir außerdem eine Reise in die Vergangenheit machen. Warum? Das erfährst du im nächsten Blink.
Blink Nummer 2. Wie wir werden, was wir sind.
Um das Jahr 1900 begann mit Sigmund Freud eine neue Zeitrechnung im Verständnis der Körper-Seele-Einheit. Für die neurologischen Anfälle seiner Patienten gab es aus medizinischer Sicht keine Erklärung. Freud stellte jedoch eine Verbindung zwischen den Symptomen seiner Patienten und ihrer frühkindlichen Traumata, unbewussten Gefühlen und seelischen Konflikten her und entdeckte dabei das Unbewusste. Heute sind Neurologen überzeugt, dass nicht nur die Gene bestimmte Krankheiten begünstigen. Auch das vorgeburtliche Erleben im Mutterleib, die erste Bindung zu den Eltern und der erlernte Umgang mit Stress haben einen enormen Einfluss auf unsere Gesundheit. schauen wir uns deshalb in aller Kürze die prägenden Phasen der frühkindlichen Entwicklung an. Es beginnt bereits im Mutterleib. Etwa 10% der Stresshormone der Mutter werden über die Plazenta und die Nabelschnur an den Fetus weitergeleitet. Dauert der Stress an, justieren sich die entsprechenden Hirnregionen im Embryo und ordnen diese Levels als Normalzustand ein. Dadurch wird der Stresszustand später wesentlich schneller aktiviert. Im ersten Lebensjahr des Kindes ist das Wichtigste die Bindung zu Bezugspersonen. Durch sie lernt das Baby, die Welt als sicheren und tröstlichen Ort zu erleben. Scheitern die Bindungsversuche des Kindes, fehlt das Urvertrauen. Die typischen Folgen sind emotionale Instabilität und narzisstische Persönlichkeitsstörungen. Als nächstes folgt die orale Phase, in der das Kind die Welt mit dem Mund erkundet. Über den Mund fließt die Muttermilch, wird der erste Brei gegessen. So verankert sich der Mund als Regulator von Beziehungen in unserer Psyche. Misslingt die orale Phase, kann das eine Mitursache von späteren Essstörungen sein. Vom 2. bis 4. Lebensjahr geht es dann um wachsende Autonomie. In diesem Alter erprobt das Kind mit Trotzanfällen seine Macht und erfährt im Idealfall, dass es trotzdem auf bedingungslose Liebe zählen kann. Wird diese Phase gestört, erfährt das Kind Verlustangst und entwickelt möglicherweise Zwänge oder hypochondrische Störungen. Im 4. bis 7. Lebensjahr schließlich geht es um Rivalitäten und Vorbilder. Das Kind entwickelt in dieser Zeit ein Verständnis für Beziehungen und Beziehungskonstellationen. Geht dabei etwas schief, können Beziehungsstörungen die Folge sein.
Im Klartext: Das Zusammenspiel von Körper und Psyche wird maßgeblich durch die Erlebnisse in der Kindheit geprägt.
Auch nach der frühen Kindheit geht die Entwicklung natürlich weiter. Dank der sogenannten Neuroplastizität des Gehirns lassen sich unsere Denkmuster mithilfe neuer Erfahrungen lebenslang umformen. Wir können also viel selbst tun, wenn wir uns der Kräfte bewusst sind, die auf uns einwirken.
Blink Nummer 3: Was die Seele krank macht.
Konflikte sind das Salz in der Suppe unseres Lebens. Sie bedeuten Lebendigkeit und im besten Fall Entwicklung. Problematisch wird es, wenn ein innerer Konflikt chronisch und scheinbar unlösbar wird. Das passiert beispielsweise, wenn wir in der frühen Kindheit unsere Bedürfnisse aus Angst oder Scham ins Unbewusste verdrängt haben. Lernen wir als Kind etwa, dass wir nicht aufmüpfig sein dürfen, neigen wir wahrscheinlich auch als Erwachsene dazu, unsere eigenen Bedürfnisse zu unterdrücken und brav alles zu akzeptieren. Doch die Konfliktspannung ist dadurch nicht weg. Im Gegenteil, sie verstärkt sich noch. Wir agieren dann praktisch im Autopilotenmodus, denn unser Gehirn liebt das Bekannte. Also wiederholen wir zwanghaft das erlernte Verhalten, selbst wenn es uns schadet und wir unsere inneren Bedürfnisse dabei missachten. Um das besser zu verstehen, schauen wir noch einmal bei Sigmund Freud vorbei. 1923 entwickelte er eine Art Prototyp der konflikthaften Psyche, das sogenannte Drei-Instanzen-Modell. Demnach hat unsere Psyche drei Instanzen. Das Es, das Ich und das Über-Ich. Das Es steht für unsere Triebe, wie Lust, Neid und Aggression. Das Über-Ich repräsentiert unsere moralischen Werte. Es wedelt gern mit dem erhobenen Zeigefinger, räum endlich dein Zimmer auf oder das gehört sich nicht. Das Ich wiederum hält sich an das Realitätsprinzip und versucht zwischen Es und Über-Ich zu vermitteln. Krankheitsanfällig sind wir immer dann, wenn das Gleichgewicht zwischen den Instanzen gestört ist. Wenn uns das Über-Ich alles Schöne und Lustvolle versagt oder das Es ständig sämtliche Regeln über Bord werfen will, führt das zu inneren Spannungen. Die Folge sind nicht selten psychosomatische Beschwerden. Hinzu kommen gesellschaftsbedingte Krankheitsmotoren, Stichwort Beschleunigung. Die Seele ist kein D-Zug. Doch in unserer schneller werdenden Gesellschaft verlernen wir zunehmend im Hier und Jetzt zu sein. Gleichzeitig ist unser Stresssystem ständig aktiviert. Früher oder später rächt sich die Dauerhetze und wir bekommen Schlafprobleme, Herzrasen, Durchfall und Konzentrationsstörungen. Ein weiterer Krankheitsmotor ist die sogenannte Auflösung. Sinnzusammenhänge, die über Jahrhunderte galten, verlieren zunehmend an Bedeutung. Wir ziehen für die Karriere von der Familie und Freunden weg. Religion ist auch kein Anker mehr und unsere Partner und Jobs wechseln wir öfter als jemals zuvor in der Menschheitsgeschichte. Kein Wunder also, wenn unser Sicherheits- und Zusammengehörigkeitsgefühl sinken.
Kurz gesagt, wenn wir unsere Bedürfnisse und Konflikte dauerhaft verdrängen, kann uns das aus dem Gleichgewicht bringen und krank machen.
Schauen wir uns im Folgenden an, wie sich psychosomatische Beschwerden äußern können.
Blink Nummer 4. Was Haare, Mund und Kopf verraten.
Psychosomatische Krankheiten sind oftmals leise Krankheiten. Sie können bei den Betroffenen großen Leidensdruck erzeugen, sind aber für Außenstehende meist nicht so offensichtlich wie etwa ein eingegipstes Bein. Machen wir eine kleine Reise durch unseren Körper, um typische Schwachstellen für psychosomatische Erkrankungen zu entdecken. Beginnen wir beim Kopf, genauer gesagt bei den Kopfschmerzen. Die Neigung zu Kopfschmerzen hängt eng damit zusammen, wie wir mit Stress umgehen. Kopfschmerz- und Migränepatienten tendieren dazu, belastende Situationen mit sich selbst auszumachen und selten Hilfe in Anspruch zu nehmen. Wiederkehrende Kopfschmerzen helfen ihnen, indirekt die Reißleine zu ziehen. Der Schmerz erspart einem nämlich, sagen zu müssen, dass man eigentlich gerade überlastet ist. Ähnlich verhält es sich mit Rückenschmerzen. Hier schleppt der Betroffene häufig eine Last und ungelöste Konflikte mit sich herum. Ebenfalls am Kopf angesiedelt sind unsere Haare. Sie haben eine soziale und kommunikative Funktion. Ob gekämmt, geglättet, verstrobelt oder toupiert, Irokesenschnitt oder Dauerwelle. Unsere Frisur sendet eine Botschaft darüber, wer wir sind. Auch unsere Sprache ist sehr aufschlussreich in Sachen Haaren. Wir bekommen uns in die Haare oder wollen niemandem ein Haar krümmen. Was aber, wenn sich jemand dies selbst antut? Bei der Trichotillomanie reißen sich Betroffene zwanghaft selbst die Haare aus, bis kahle Stellen entstehen. Ziel ist die Abfuhr innerer Spannungen oder auch Stimulation beim Gefühl innerer Leere. Wie beim Nägelkauen kann der Impuls zur Autoaggression wider besseres Wissens nicht unterdrückt werden. Denn durch die ständige Wiederholung wird im Gehirn eine Art Neuronenautobahn angelegt. Das Verhalten läuft also irgendwann automatisch ab. Werfen wir nun einen Blick auf den Mund und darauf, wie Essen und psychosomatische Symptome miteinander zusammenhängen. Essen ist mehr als Nahrung. Es ist auch körperliche Zuwendung, also etwas, das wir schon als Babys an der Mutterbrust erfahren haben. Unsere Ernährung und die Beziehung zu anderen Menschen gehören daher untrennbar zusammen. Essstörungen wie die Magersucht können durch eine gestörte Autonomieentwicklung in der frühen Kindheit befördert werden. Der Kampf nach Autonomie verlagert sich hier auf die Nahrungsaufnahme. Denn die Kontrolle darüber, was man sich einverleibt, liegt letztlich bei jedem selbst. Essen kann aber auch Trost und ein Ersatz für Nähe und Liebe sein. Im Extrem führt das zu Esssucht und Adipositas.
Psychosomatische Symptome betreffen also verschiedenste Körperteile und haben vielfältige Ursachen wie Stress, Konflikte oder gestörte Beziehungen.
Doch sie können nicht nur an ganz unterschiedlichen Stellen vorkommen, manchmal betreffen sie sogar den gesamten Körper.
Blink Nummer 5. Manches geht uns buchstäblich unter die Haut.
Achtung, jetzt wird's kribbelig. Juckreiz ist eines der häufigsten psychosomatischen Symptome. Kein Wunder, die Haut ist unser größtes Sinnesorgan und stellt die Grenze dar, an der wir enden und die Außenwelt beginnt. Da ist es nachvollziehbar, dass mit Juckreiz nicht selten eine als bedrohlich wahrgenommene Nähe abgewehrt werden soll. Wenn es um Nähe versus Distanz geht, hat die Haut also ein Wörtchen mitzureden. Ein anderes Beispiel dafür ist Neurodermitis. Etwa 5% der Bevölkerung leiden an dieser chronischen und in Schüben verlaufenden Hauterkrankung. Viele Betroffene berichten, dass die Neurodermitis immer dann aufblüht, wenn etwas Wichtiges ansteht, etwa eine Hochzeit oder eine Prüfung. Wie eng Haut und Psyche miteinander verbunden sind, zeigt auch das Beispiel Schuppenflechte. Die Betroffenen leiden unter der schuppigen und geröteten Haut mitunter so sehr, dass sie Angststörungen und Depressionen entwickeln. Eine Depression ist gewissermaßen der Prototyp der psychosomatischen Erkrankungen. Denn sie betrifft Körper und Psyche gleichermaßen. Noch dazu ist die Krankheit hochkomplex. Sie kann psychische, soziale und biologische Auslöser haben, die alle zusammenspielen. Bei einer Depression signalisiert das Gehirn dem Körper eine anhaltende Stresssituation, was zu körperlichen Veränderungen führt. Dazu gehören eine reduzierte serotonerge Neurotransmission, eine Minderaktivität im Dopaminsystem, eine erhöhte Aktivität des Corticotropin-Releasing-Faktors. Corti was? Keine Angst, wir hören mit den Fachwörtern auf. Es ging nur darum zu zeigen, dass bei einer Depression eine ganze Menge im Körper passiert. Es ist also mitnichten eine Erkrankung, bei der man sich einfach zusammenreißen kann und mit einem Kopf hoch weiterkommt. Die Symptome der Depression sind übrigens sehr ähnlich wie bei einem überaktiven Immunsystem. Krankheitsgefühl, Lustlosigkeit, Appetitmangel, erhöhtes Schlafbedürfnis. Die Depression ist ein gutes Argument dafür, dass man am besten gar nicht zwischen vermeintlich eingebildeten und echten Erkrankungen unterscheiden sollte. Zwar wird in der Psychosomatik zwischen psychosomatischen und somatoformen Störungen differenziert, ernst genommen werden aber beide. Der Unterschied? Bei psychosomatischen Erkrankungen lassen sich durchaus Veränderungen an den Organen und im Gewebe feststellen. Das ist zum Beispiel bei Übergewicht oder entzündlichen Darmerkrankungen der Fall. Bei somatoformen Störungen wie Bauchschmerzen, Übelkeit, Müdigkeit, Reizdarm oder Herzrasen sieht dagegen organisch alles gut aus. Manchmal kann aber auch eine organische Erkrankung, zum Beispiel der Schilddrüse, zu psychosomatischen und somatoformen Beschwerden führen. Es ist also wichtig, immer den ganzen Menschen zu betrachten.
Halten wir fest: Sowohl Auslöser als auch Symptome psychosomatischer Krankheiten können psychischer, sozialer und körperlicher Natur sein. In jedem Fall sind sie real.
Schauen wir uns im nächsten Link an, wie du deine psychosomatische Gesundheit aktiv fördern kannst.
Link Nummer 6. Die Säulen psychosomatischer Gesundheit.
In unserer Vorstellung sind Gesundheit und Krankheit zwei komplett gegensätzliche Dinge. Wir sind entweder gesund oder krank, wie bei einem Schalter, an oder aus. Dabei ist es viel hilfreicher, sich eine altmodische Waage mit Waagschalen vorzustellen. Auf der einen Seite sind die gesundheitsförderlichen Faktoren, auf der anderen Seite das, was uns krank macht. Wir können selbst eine Menge tun, um auf der Gesundheitsseite Gewicht in die Waagschale zu legen. Kugelstadt geht von 4 großen Säulen der psychosomatischen Gesundheit aus. Schauen wir uns zunächst die ersten beiden etwas genauer an. Die erste Säule ist der freundschaftliche Umgang mit uns selbst. Hand aufs Herz. Behandelst du dich selbst wirklich wie jemanden, den du sehr magst? Viele Menschen neigen dazu, extrem selbstkritisch zu sein, sich unter Druck zu setzen, Bedürfnisse wegzuschieben und sich selbst abzuwerten. Eine innere Stimme sagt dir ständig Dinge wie »Ich kann das nicht«. Mit Botschaften wie »Ich arbeite daran« fährst du besser. Auch deinem Körper solltest du ein besserer Freund sein. Lerne, ihm zu vertrauen und an ihn zu glauben. Misstrauen und Angst verschlimmern nur die Symptome und setzen einen Teufelskreis in Gang. Eine gute Freundin würde deinen Problemen mit Trost, Aufmerksamkeit und Zuversicht begegnen, oder? Schenke dir und deinen Symptomen genau das. Die zweite Säule psychosomatischer Gesundheit ist die Kunst der Selbstberuhigung. In unserer hektischen Welt geben wir uns viel zu selten Raum für Ruhe und Entspannung. Unser Organismus fährt gar nicht mehr herunter und wir verlernen, wie das überhaupt geht. Als Kinder wussten wir es besser. Bei einem Hörspiel, beim Ausmalen oder Kuscheln mit dem Haustier an unserem Wohlfühlplatz konnten wir uns von den Dramen des Alltags erholen. Solche Rituale sollten wir als Erwachsene wiederbeleben und neu für uns definieren. Das kann zum Beispiel das entspannte Podcast-Hören in deinem Lieblingssessel sein oder der Abendspaziergang mit deinem Hund. Auch über das Atmen können wir entspannen lernen. Wenn du ruhig und tief in den Bauch einatmest, suggerierst du deinem Körper, dass alles gut ist. So baust du Stress und Ängste ab. Verlängere ganz bewusst die Ausatmung. Seufze und stöhne hemmungslos und verfolge, wie sich dein Körper entspannt. Probier es gleich mal aus.
Deine Hausaufgabe lautet: Behandle dich selbst wie einen Freund und lerne verschiedene Techniken zur Selbstberuhigung.
Mehr Selbstliebe und eine gute Entspannungspraxis sind schon ein guter Anfang. Welche Bedeutung gute Beziehungen und eine Aufgabe für deine Gesundheit haben, erfährst du im nächsten Link.
Blink Nummer 7. Was der Seele gut tut. Beziehungen und Aktivität.
Kommen wir nun zur dritten Säule der psychosomatischen Gesundheit: gute Beziehungen. Vielleicht geht es dir auch so. Bei manchen Bekannten bist du derjenige, der die Entscheidungen trifft, in anderen Beziehungen übernimmst du eher den zurückhaltenden Part. Solche Schwankungen sind ganz normal und auch gesund. Wir haben nämlich sowohl regressive als auch progressive Bedürfnisse. Schauen wir uns das genauer an. Regressive Bedürfnisse sind unsere kindlichen Wünsche nach Geborgenheit, Schutz und Zuwendung. Die progressiven Bedürfnisse sind die Erwachsenenwünsche nach Stärke, Tatkraft, Überlegenheit und Erfolg. Beide, also progressive und regressive Bedürfnisse, versuchen wir im Umgang mit anderen zu befriedigen. In jedem Du steckt also immer auch ein Ich. Problematisch wird es, wenn wir in ein festgefahrenes Muster geraten und immer eine bestimmte Rolle übernehmen. Wenn wir also stets der Pflegende oder Umsorgte, immer die Herrschende oder Beherrschte, stets der Bewunderer oder die Bewunderte sind. Solche Muster haben gerade in Partnerschaften die Tendenz, sich zu verhärten. Das kann zu Konflikten führen und sogar regelrecht ungesund sein. Es lohnt sich also, in unseren Beziehungen nach festgefahrenen, ungesunden Mustern Ausschau zu halten und unsere unbewussten Bedürfnisse zu erkennen. So lernen wir uns selbst und unseren Gegenüber besser kennen, lernen die wechselseitige Fremdheit zu akzeptieren und Verantwortung für die eigenen Gefühle zu übernehmen. Wir Menschen neigen nämlich dazu, die Schuld an unserem Gefühlschaos gern anderen zu geben. Die vierte Säule psychosomatischer Gesundheit besteht aus körperlicher Aktivität und einer sinnvollen Aufgabe. Fakt ist, Bewegung und Aktivität beruhigen. Wer in Aktion bleibt, kann Ängste und Unruhe mildern und trainiert das natürliche Wechselspiel zwischen Anspannung und Entspannung. Schon 30 Minuten Joggen pro Woche sollen ähnlich stark wirken wie Antidepressiva. Mindestens ebenso wichtig ist es, eine Aufgabe zu haben. Wir alle verfügen über ein inneres Potenzial, das wir instinktiv auch nutzen wollen. Das müssen keine Herkulesaufgaben sein. Oft sind es schon einfache Dinge wie Gärtnern oder für die Familie kochen, die uns glücklich machen. Falls dir spontan keine Aufgabe einfällt, die dich erfüllen könnte, denk einfach daran, was du schon früher gern gemacht hast. Finde heraus, was dein Ding ist. Und dann tu es.
Nimm dir also vor, deine Bedürfnisse in Beziehungen zu hinterfragen und dir eine sinnstiftende Aufgabe zu suchen, um deine psychosomatische Gesundheit zu stärken.
Das waren die vier Säulen zur Vorbeugung psychosomatischer Erkrankungen. Im letzten Link erfährst du, worauf es bei der Behandlung solcher Krankheiten ankommt.
Link Nummer 8. Die Bausteine psychosomatischer Medizin.
Traurig aber wahr. Auch manchen Ärzten fehlt der geschulte Blick für psychosomatische Leiden oder das Feingefühl, richtig damit umzugehen und dem Patienten weiterzuhelfen. So kommt es zum berühmten Satz, sie sind kerngesund. Dem Patienten wird damit suggeriert, er sei überempfindlich und bilde sich das sogenannte Zipperlein nur ein. Dabei treten unklare Körperbeschwerden bei einem Viertel aller Patienten in Arztpraxen und Notaufnahmen auf. Doch auch den Betroffenen fehlt es häufig an Einsicht. Sie können oder wollen einfach nicht glauben, dass ihr Körper rebelliert, weil die Seele leidet. Stattdessen beharren sie darauf, dass sie vermutlich eine schwere, unentdeckte Krankheit haben und wechseln von einem Spezialisten zum nächsten. Dieses Ärztehopping nennt man auch Koryphäen-Killing-Syndrom. Wenn nämlich auch der Spezialist keine organischen Schäden entdecken kann, wird die zuerst so gepriesene Koryphäe kurzerhand für unfähig erklärt. Gerade weil psychosomatischen Beschwerden oft die Verleugnung von Emotionen vorausgeht, muss die psychosomatische Medizin besonders behutsam auf den Kranken zugehen. Nicht umsonst sollten Ärztinnen für Psychosomatik in einem Spezialgebiet besonders herausragend sein: der Psychotherapie. Diese Ärztinnen setzen außerdem auf vier weitere Bausteine, die je nach Patient und Anforderung unterschiedlich kombiniert werden. Der erste Baustein ist die Körpermedizin. Hier geht es um die Abklärung der Symptome und möglicher organischer Auswirkungen. Den zweiten Baustein bildet die Identität. Es geht also um das Denken, Fühlen und Empfinden des Patienten. Der Körper wird hier als mehr wahrgenommen als bloß ein funktionierender Organismus. Der Patient wird als ganzheitliches Wesen begriffen mit seiner ganz individuellen Lebensgeschichte, prägenden Erfahrungen, unbewussten Bedürfnissen und Fantasien. Die Arzt-Patienten-Beziehung ist der dritte Baustein. Sie ist wichtig, damit der Patient sich öffnet und der Arzt an die Kränkungen und Verletzungen herankommt, die hinter den psychosomatischen Beschwerden stehen. Der vierte Baustein ist die Prägung durch unser Umfeld. Unser soziales und kulturelles Umfeld beeinflusst die Erwartungshaltung an die Medizin und beeinflusst, wie wir mit Erkrankungen umgehen. Durch diese Bausteine und die Psychotherapie gelangen Arzt und Patient gemeinsam zu neuen Erkenntnissen.
Kurz gesagt, um psychosomatische Krankheiten richtig zu behandeln, braucht es geschulte Ärztinnen, die eine vertrauensvolle Beziehung zu ihren Patienten aufbauen.
Gemeinsam wird geübt, auf die Signale und Gefühle des Körpers zu hören und sie zu verstehen. Auch Akzeptanz spielt dabei eine Rolle. Wir lernen zu akzeptieren, dass seelische Belastungen und Körpersymptome ohne Befund genau wie Licht und Schatten einfach Teil des Lebens sind und uns nicht in Panik versetzen müssen.
Das war ein kurzer Einblick in die verschiedenen Aspekte der Psychosomatik zu dem Buch »Dann ist das wohl psychosomatisch« von Alexander Kugelstadt. Was solltest du aus all diesem Wissen über die Psychosomatik mitnehmen? Die Psychosomatik betrachtet stets den ganzen Menschen und versucht, alle körperlich-seelischen Krankheitsprozesse ans Tageslicht zu bringen. Denn häufig steckt hinter körperlichen Symptomen eine unbewusste Gefühlsabwehr. Der Mensch ist eben keine Maschine. Das Menschliche in uns sucht und findet immer seinen Ausdruck, egal wie sehr wir es unterdrücken. Erst wenn wir unsere inneren Konflikte lösen, kann die Heilung beginnen. Und hier noch etwas für deinen ganz persönlichen Notfallkoffer. Wenn dir gerade alles zu viel wird, kannst du Stress durch Atmung reduzieren. Die Zauberformel lautet 4711, wie das bekannte Kölner Parfüm. Atme 4 Sekunden ein, 7 Sekunden aus und praktiziere das für 11 Minuten. Laut Studien des Psychosomatikers Thomas Löw ist das die perfekte Balance. Kleiner Tipp, auch 2 Minuten zeigen schon einen positiven Effekt. Nun weißt du also, was du tun kannst, wenn du Beschwerden hast und dein Arzt nichts findet. Viel Glück dabei und danke fürs Zuhören.